Wir befinden uns mitten in einer Ruinenstätte irgendwo an der Küste von Panama. Mit wir meine ich mich, zwei Typen, mit denen ich arbeite, verschiedene Gruppen von mehr oder weniger nackten Leuten und Mark Zuckerberg. Mark ist alles andere als glücklich. Hier in dieser Ruine findet gerade der Amerika-Gipfel 2015 statt, ein internationales Treffen von Führungspersönlichkeiten aus der Weltpolitik. Die gegenwärtige Veranstaltung war eigentlich ausschließlich für die Staatsoberhäupter von Brasilien, Kolumbien, Kuba, Kanada, den USA und noch über 30 weiteren Staaten gedacht, aber es ist mir gelungen, Mark eine Einladung zu verschaffen. Seit einiger Zeit bemühe ich mich, ihn davon zu überzeugen, dass er sich mit diesen Leuten gutstellen sollte. Aber aus irgendeinem Grund scheinen wir bei dieser Party die einzigen Gäste zu sein. Unter einem düsteren Himmel voll niedrig hängender Wolken erstreckt sich ein roter Teppich durch die Ruinenlandschaft, die nur durch ein paar offene Feuerstellen erhellt wird. Zu beiden Seiten des Teppichs stehen Wächter in historischen Kostümen Spalier. Sie tragen bunte Seidenhosen, haben Rüschenkragen um den Hals und präsentieren Schwerter und irgendwelche axtähnlichen Waffen. Dazwischen stehen die nackten Leute, die sich jedoch bei näherem Hinsehen als lediglich halbnackt herausstellen. Tatsächlich sind sie mit kurzen, fleischfarbenen, ebenfalls historisch anmutenden Kostümen bekleidet. An einer Stelle entdecke ich eine Gruppe von Personen, die nur winzige Lendenschurze tragen und irgendwelche Feldfrüchte darbieten. Weiter unten steht eine Gruppe, die wie eine urzeitliche Ku-Klux-Klan-Gesellschaft aussieht. Allesamt haben sie sich vor dieser alten Festung aufgebaut, der ältesten europäischen Siedlung an der amerikanischen Pazifikküste. »Warum sind hier nackte Leute bei einem Staatsbankett?«, flüstert Mark. »Um ehrlich zu sein?«, flüstere ich zurück, um eine passende Antwort verlegen. »Ich habe keine Ahnung. Das hier ist mein erstes Staatsbankett mit nackten Leuten.« Wir trotten über den schier endlos wirkenden roten Teppich, vorbei an merkwürdigen szenischen Darbietungen von religiösen Ritualen, Handelsgeschäften, Kämpfen und wer weiß was sonst noch. Wegen all der Nacktheit versuchen die Facebook-Männer in meiner Begleitung, so gut es geht, den Blick abzuwenden. Aber auch wegen der kostümierten Komparsen, die ebenfalls hier herumstehen und die jedes Mal mit voller Absicht zurückstarren, wenn man ihnen zufällig in die Augen sieht. Das hat etwas Verstörendes. Als wir den noch menschenleeren Platz erreichen, auf dem man die Tische fürs Abendessen aufgebaut hat, überprüfe ich rasch die Sitzordnung. Eine Katastrophe. Weil Mark kein Staatsoberhaupt ist, hat man ihn an einem Tisch zwischen zwei Leuten platziert, bei denen es sich um irgendwelche unwichtigen Verwandten des Präsidenten von Panama zu handeln scheint. Andererseits ist es aber auch nicht ausgeschlossen, dass es Minister sind. Als ich versuche, ihre Namen zu googeln und gleichzeitig so tue, als wäre alles an diesem Abend ganz wunderbar und vollkommen normal, muss ich feststellen, dass es hier kein Internet gibt. Natürlich nicht. Schließlich befinden wir uns mitten in einer Ruinenstätte an der Küste Panamas. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Marks Namensschild beiläufig gegen das des Präsidenten eines recht unbedeutenden Staates an einem besseren Tisch auszutauschen. Damit das dem Personal, das mittlerweile aufgetaucht ist und geschäftig umherläuft, nicht auffällt, stopfe ich die Namensschilder in meine Handtasche und trage sie so von einem Tisch zum anderen. Danach stoße ich einen erleichterten Seufzer aus und berichte dem Rest des Teams, was ich gerade getan habe.
»Er will neben Castro sitzen«, sagt Ravi.
»Ausgeschlossen«, entgegne ich. Unter den hier versammelten Kollegen ist mir Ravi am liebsten. Ravi, oder vielmehr Javier Olivan, ist für das Wachstum bei Facebook verantwortlich. Was bedeutet, dass er die Aufgabe hat, die Milliarden von Menschen, die die Plattform noch nicht nutzen, zur Mitgliedschaft zu bewegen. Ravi ist Spanier, ein ziemlich gelassener Mensch und auch einer der wenigen Leute in der Führungsspitze von Facebook, die einen Sinn für Humor haben. Als die Staatsoberhäupter endlich eintreffen, kümmere ich mich um die Pull-Asides. Ich habe früher in einer Botschaft gearbeitet und Pull-Asides bedeutet in der Diplomatensprache genau das, wonach es klingt. Nämlich, dass man die Person, mit der man sprechen möchte, beiseite nimmt. Mark, der von dieser ganzen Sache nicht viel hält, hat sich an den Rand gestellt und harrt der Dinge. Mein Job bei Facebook ist es, den Umgang mit der internationalen Politik zu steuern. Und damit das funktioniert, muss ich Mark dazu bringen, sich mit den politischen Fragen auseinanderzusetzen, mit denen Facebook weltweit konfrontiert wird.
und auch mit den politischen Konsequenzen, für die die Plattform selbst verantwortlich ist. Einige der Aufgaben, die ein Unternehmen auf internationaler Ebene zu bewältigen hat, kann nur der Chief Executive Officer persönlich erledigen. Nur leider hat der CEO, mit dem ich es hier zu tun habe, keine Lust dazu. Mark ist äußerst skeptisch, was diese ganze Geschichte hier anbelangt, und fühlt sich ganz offenbar ziemlich unwohl dabei. Mein erstes Opfer ist Stephen Harper, der kanadische Premierminister. Ich hole tief Luft, nehme all meinen Mut zusammen und gehe auf ihn zu. Hallo Premierminister Harper, sage ich. Ich bin Sarah Wynne Williams von Facebook. Sie erinnern sich sicher an mich, wegen dieser Verhandlungen über das Rechenzentrum und dem ganzen Datenschutzkram, wissen Sie noch? Ich gebe zu, das war vielleicht kein großartiger Einstieg, aber mehr fällt mir nicht ein. Und ja, Sie erinnern sich sicher, ist definitiv ein wenig hochgegriffen. Wir sind uns nie persönlich begegnet. Und falls er sich tatsächlich an die Verhandlungen über das Rechenzentrum erinnern sollte, dann vielleicht nur, weil er den Eindruck gewonnen haben könnte, wir hätten sein Land über den Tisch gezogen. Facebook hat den Kanadiern bei den Planungen zu diesem Rechenzentrum ziemlich viele Zugeständnisse abgerungen und es am Ende dann doch in Iowa gebaut. Harper starrt mich ausdruckslos an. Als sei ich eine Warze an seinem Fuß. Aus den Augenwinkeln sehe ich Ravi erleichtert lächeln. Er ist froh, dass ich gerade Staatsoberhäupter für Mark an Land ziehe. Jedenfalls bin ich mit Mark Zuckerberg hier. Ich schweige einen Moment. Sein Gesichtsausdruck ist undurchdringlich. Und da habe ich mich gefragt, ob Sie ihn nicht vielleicht gern kennenlernen würden. Nein, antwortet Premierminister Harper unmissverständlich. Würde ich nicht. Ich höre, wie jemandem in meiner Nähe ein enttäuschtes Oh entfährt und bemerke im selben Moment, dass Ravi zusammen mit Mark zu uns herübergekommen ist und dass Mark während dieses kurzen Gesprächs direkt neben mir stand. Premierminister Harper geht fort, um sich unter die anderen Staatschefs zu mischen. Mark und ich stehen einfach nur da und starren uns an. Ich drehe mich zu Ravi um. Ich hole uns mal ein paar Mojitos, verkündet er und geht mit energischen Schritten zur Bar. Mark und ich bleiben in einem betretenen Schweigen zurück. Mach Doppelte draus, rufe ich Ravi hinterher. Für den Rest des Cocktailempfangs gehen uns die Politiker aus dem Weg. Niemand will mit Mark reden. So etwas kennt er nicht. Er ist es nicht gewohnt, ignoriert zu werden. Für gewöhnlich wird er von Leuten bedrängt, die finden, dass er weit und breit die interessanteste Person ist. Jetzt steht er peinlich berührt mitten in dieser schicken Party und sieht aus wie ein Fisch auf dem Trocknen. Wir kippen die Mojitos in uns hinein, mit denen Ravi zurückgekehrt ist, und ich schicke Ravi los, um noch mehr davon zu holen. Ich gehe zu den Tischen, um mich davon zu überzeugen, dass wenigstens Marks neuer Platz sicher ist, nur um festzustellen, dass man mir auf die Schliche gekommen ist und die Namensschilder wieder zurückgetauscht hat. Ich versuche, Marks Schild mit einem noch weniger bekannten Präsidenten auszutauschen und muss zusehen, wie die Kärtchen nach kürzester Zeit erneut zurückgetauscht werden. Die Lichter werden gedimmt, um zu signalisieren, dass der Cocktailempfang zu Ende geht und man bald das Essen servieren wird. Ich schildere Mark rasch die Situation. Muss ich bleiben? Fragt er unverhohlen. Nein, antworte ich. Der Abend ist ohnehin schon seltsam genug für ihn verlaufen. Dann lass uns gehen. Genau in diesem Moment gehen alle Lichter aus, außer einem einzelnen Spotlight, das auf einen in unserer Nähe gelegenen Tunnelausgang gerichtet ist. Eine Schar von Pferden kommt aus dem Tunnel geströmt. Sie sind mit bunten Seidenbändern geschmückt und ihre Reiter tragen aufwendige Kostüme. Wie kommen wir hier bloß raus? Wir können die Ruine unmöglich über diesen endlosen roten Teppich verlassen. Am Ende des Teppichs lauert ein riesiger Pulk von Journalisten. Die internationale Presse darf auf keinen Fall Zeuge werden, wie Mark Zuckerberg vor einem Staatsbankett die Flucht ergreift. Aber soweit ich erkennen kann, gibt es keinen anderen Ausgang. Die Ruinen und Befestigungsmauern erstrecken sich in sämtliche Richtungen. Es gibt nur den roten Teppich und den Tunnel, aus dem die Pferde galoppiert kommen. Der Präsident von Panama ergreift das Wort und fordert die versammelten Gäste auf, ihre Plätze einzunehmen. Ich schaue mich ein letztes Mal um und treffe eine fatale Entscheidung. Los, rennen wir. Folgt mir. Sie hörten? Mein Traumjob bei Facebook und wie ich alle meine Ideale verlor. Von Sarah Wynne Williams.
Aus dem Englischen von Dorothee Merkel, gelesen von Luise Georgi. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Aufnahme, Schnitt und Mastering, Buchfunk Studio.